Warst du heute schon?
Was meinst du jetzt genau?
Ob ich groß?
Ah, okay. Meine? Ja, war tatsächlich gerade eben.
Super.
Ich weiß, Scheiße ist ein Tabu und sie ekelt uns so, dass wir am liebsten gar nicht drüber reden. Aber wie können wir etwas ändern, wenn wir nicht darüber reden?
Also wir reden hier drüber später. Scheiße ist nämlich toll.
Okay. Aber im Mittelpunkt dieser Folge thront trotzdem der Weltklimagipfel in Dubai. Der könnte ja auch toll sein.
Da wird jedenfalls viel geredet.
Naja, es geht ja auch um viel.
Wir sind derzeit schon bei einer globalen Temperaturerhöhung von 1,2 Grad und wir haben diesen Sommer gesehen, was das bedeutet. Verheerende Stürme, verheerende Dürren, Waldbrände, Extremwetterereignisse. Und wir steuern auf eine Temperaturerhöhung zu, die mindestens doppelt so hoch ist.
Und wie und ob die Länder der Welt versuchen, davon wegzusteuern, das klären wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Matthias Wurms.
Und Anne Preger aus dem Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Dieses Mal geht's vor allem um Klima.
Da wird ja gerade besonders intensiv darüber diskutiert, weil in Dubai die Weltklimakonferenz stattfindet.
Und wir haben uns gefragt, was kann diese Konferenz eigentlich leisten? Also ne, mal so zur Einordnung, über allen Klimakonferenzen schwebt ja quasi oben drüber das große Klimaschutzabkommen von Paris 2015. Da haben sich nämlich alle Länder der Welt geeinigt, dass sie versuchen wollen, die Erderwärmung einzudämmen auf höchstens 1,5 Grad mehr als früher. Und falls das nicht klappt, dann doch wenigstens auf deutlich unter 2 Grad.
Und früher, da kommt ja immer dieser Begriff, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört, vorindustrielle
Zeit. Kann man
genau
mitsprechen, ja?
Ja, wir haben da nochmal nachgeschaut. Also es geht jetzt nicht um die Zeit, bevor die erste Fabrik gebaut wurde.
Oder vor der ersten Dampfmaschine.
Genau, sondern verglichen wird tatsächlich mit der mittleren Temperatur aus der Zeit von 1850 bis 1900.
Und verglichen damit sollte das Plus bei der Temperatur höchstens 1,5 Grad betragen. Mhm. Wie wir dieses Ziel erreichen, darum geht es dann jetzt seit Paris auf allen Klimakonferenzen. Und dieses Jahr wurde da mal Bilanz gezogen für alle Länder und geschaut, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg zu diesem Ziel.
Und das kommt jetzt vermutlich nicht ganz so überraschend. Die neuen Zahlen und Studien, die in Dubai veröffentlicht wurden, die zeigen, was wir bisher gemacht haben und auch was wir aktuell vorhaben, das reicht nicht. Damit kommen wir nicht hin.
Mit allen Versprechungen, die die Länder gemacht haben, bis 2030 erreichen wir eine Temperaturerhöhung bis zu 2,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Und das wäre katastrophaler Klimawandel.
Das sagt der Klimaforscher Niklas Höhne. Das ist der Leiter von dem Think Tank New Climate Institute. Und so steht's halt auch in der Bestandsaufnahme für die Klimakonferenz. Und das heißt also, dass wir unsere Treibhausgasemissionen noch viel schneller und stärker runterfahren müssen. Konkret heißt es, um wenigstens unter 2 Grad zu bleiben, müssen die Emissionen bis 2030 um ungefähr die Hälfte sinken und dann noch weiter runtergehen.
Danach sieht's aber nicht aus. Also im letzten Jahr, da sind die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen sogar nochmal gestiegen. Damit waren die so hoch wie noch nie. Und aktuelle Prognosen gehen auch nicht davon aus, dass sie demnächst irgendwann schnell absinken.
Genau. Und Anne, damit hast du das Hauptproblem auch schon genannt. Fossile Brennstoffe, da kommt einfach das meiste CO2 her. Das wissen auch alle. Und deswegen sagen auch Forschende und Klimaschützer, wir müssen aussteigen. Nicht nur aus der Kohle, sondern auch aus Öl und Gas.
Und genau darüber, über diesen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, wird in Dubai gestritten und gerungen. Und wir haben uns gefragt, wie groß ist eigentlich die Chance, dass in der Abschlusserklärung von Dubai, das ist so das wichtigste Dokument einer Klimakonferenz, dass da steht, wir verpflichten uns dazu, die Nutzung fossiler Brennstoffe zu beenden. Womöglich dann vielleicht sogar noch mit einer Jahreszahl bis zum Datum so und so.
Das wäre was, aber ich fürchte, die Chance ist nicht so groß.
Es gibt für diese Abschlusserklärung schon Textentwürfe. Du hast dir das mal genauer angeguckt, Matthias. Was steht da drin?
Also, das Ding ist, genau bei dem Thema ist im Grunde noch alles offen. Da stehen nämlich noch 3 Varianten drin.
Erstens.
Also, zur Auswahl. Genau. Erstens, wir steigen aus, so wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Zweitens, wir erwähnen den Ausstieg gar nicht. Wir schweigen darüber.
Tot, ja, okay.
Genau. Oder wir steigen ein bisschen aus.
Ein bisschen?
Ja, darauf könnte es tatsächlich am Ende hinauslaufen.
Was meinst du mit ein bisschen?
Also das heißt, wir erlauben die Produktion und die Nutzung fossiler Brennstoffe, aber nur dann, wenn dabei der CO2-Ausstoß verringert wird. Und zwar, indem zumindest ein Teil des CO2 gleich im Schornstein aufgefangen wird und dann gespeichert wird oder für was anderes benutzt wird.
Und lass mich raten, das möchten natürlich vor allem Firmen und Staaten, die an Kohle, Öl und Gas verdienen.
Klar, das war jetzt nicht so schwer. Nein, tatsächlich, Saudi-Arabien hat schon klar gesagt, wir wollen auf keinen Fall komplett aussteigen. Bei Russland weiß man es nicht genau, man vermutet es, dass die auch dagegen sind. Dann gibt es Länder wie Venezuela oder Nigeria, da muss man sagen, tatsächlich, die sind finanziell praktisch abhängig von Ölexporten. Mhm. Aber auch die Bundesregierung ist da eher ein Bremser in der neuen Klima-Außenpolitik-Strategie, die diese Woche beschlossen wurde. Da steht nämlich drin, wir setzen uns ein für den schrittweisen weltweiten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Außer das CO2 wird eingefangen und gespeichert.
Was uns zu der Frage bringt, wie gut geht es denn überhaupt? Und ist es sinnvoll oder ist es nur so eine Hintertür, damit man weiter Öl und Gas verkaufen und verbrennen kann?
Könnte man vermuten. Die Antwort ist zweigeteilt, wie so oft. Ja, also die Strategie, CO2 aus dem Verkehr zu ziehen, die ist ja grundsätzlich anerkannt. Auch der Weltklimarat sagt, so eine Technik, die kann uns helfen beim Abbremsen des Klimawandels und beim Einhalten der Pariser Klimaziele.
Da gibt es eine Abkürzung, die man immer wieder hört, nämlich CCS. Mhm. Das steht für Carbon Capture and Storage, also das CO2 auffangen und lagern.
Genau, aber entscheidend ist halt, dass dieses CCS wirklich nur da ins Spiel kommt, wo es sich kaum oder gar nicht vermeiden lässt, dass CO2 entsteht. Also zum Beispiel in der Zementindustrie, in der Stahlherstellung. Aber es gibt halt auf der Weltklimakonferenz auch viele Länder und Player wie Unternehmen, die würden CCS gerne auch dafür einsetzen, um einfach weiter Öl und Gas zu verbrennen, um zum Beispiel Strom zu erzeugen.
Das halten Umweltverbände und auch viele Forschende für eine schlechte Idee, weil gerade bei der Stromgewinnung ist es ja so, dass es schon Wege gibt, um klimafreundlicher Strom zu erzeugen.
Ja.
Und da wäre es dann in der Tat so, dass CCS eigentlich nur dafür da wäre, um Öl und Gas durch die Hintertür weiter zu nutzen.
Genau. Und die nächste Frage ist ja auch, wohin wollen wir mit dem aufgefangenen CO2? Also eine Option ist, das Gas in den Untergrund zu pressen, zum Beispiel in ehemalige Erdgaslagerstätten. Die haben wir unter der Nordsee zum Beispiel, aber auch anderswo.
Was auch schon gemacht wird. Also Norwegen macht das seit Jahren.
Genau. Aber es ist halt teuer und energieaufwendig und es müssten jetzt halt auch ziemlich fix, weil es geht ja um Zeit, ja, wir müssen ja schnell handeln, es müssten also ziemlich fix viele Anlagen neu gebaut werden.
Wie viele Anlagen gibt es weltweit schon?
Also die Internationale Energieagentur sagt etwa 40 und die reichen im besten Fall dazu, gut ein Tausendstel des weltweiten CO2-Ausstoßes im Jahr in den Untergrund zu verpressen.
Ein Tausendstel.
Ja, ja. Dann brauchen wir noch ein paar mehr.
Also die Zahl spricht so ein bisschen für sich, ne? Was ja auch so eine Frage ist, ist es denn sicher? Also bleibt das CO2, wenn man das da schon aufwendig runterverpresst, wenigstens auf ewig in diesen CO2-Deponien oder zumindest für ein paar tausend Jahre?
Ja, also für fast ewig.
Genau.
Also ein Wissenschaftler vom Geomar-Institut in Kiel, der solche CO2-Deponien untersucht, zum Beispiel in der Nordsee und der Barentssee, der geht davon aus, dass tatsächlich 99% von dem CO2 auf Dauer in den Speichern bleiben.
Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also CCS an sich ist keine schlechte Sache, wenn man das Geld dafür hat und ausgeben möchte. Es bietet sich eigentlich aber nur dann an, für Situationen, in denen CO2 entsteht und wirklich nicht vermieden werden kann. Also
genau.
Stichwort zum Beispiel Zementindustrie.
Genau, aber um jetzt weiter einfach viel Öl und Gas zu fördern und zu verbrennen, so wie bisher, da ist CCS keine Lösung. So, ich habe hier nochmal den Klimaforscher Niklas Höhne, den haben wir vorhin schon gehört, mit eher dramatischen Warnungen vor den Folgen des Klimawandels. Der kann aber auch anders.
Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, denn es gibt positive Entwicklungen, die es eigentlich allen Ländern möglich machen sollte, mehr zu tun. Die wichtigste positive Entwicklung ist, dass die Erneuerbaren uns dieses Jahr wieder positiv überrascht haben. Sie sind deutlich günstiger geworden als gedacht. Sie sind auch schneller ausgebaut worden als gedacht.
Was Höhne da beschreibt, also die Entwicklung der erneuerbaren Energien, das könnte man einen positiven Kipppunkt nennen.
Kipppunkt, ja. Positiver Kipppunkt,
ja, genau.
Mit 3P.
Ja, und so steht das auch im Global Tipping Point Report. Das ist der weltweite Kipppunktebericht, den gibt es tatsächlich. Und der wurde diese Woche auf der Konferenz in Dubai vorgestellt.
Wow, positiver Kipppunkt. Also Kipppunkt habe ich zwar schon mal gehört, aber positiv, das musst du erklären, weil für mich waren Kipppunkte bislang immer was Negatives. Also
ja,
ich sag mal,
ging mir auch so.
Ökosysteme, die an einem bestimmten Punkt umkippen, zum Beispiel, weil es zu warm wird und das ist dann nicht mehr umzukehren. Mhm. Und es wird in Folge dann
noch wärmer.
Noch wärmer, ja.
Ja, genau. So habe ich das auch immer verstanden. Um solche Kipppunkte geht es auch in dem Bericht. Aber es geht auch andersrum. Und ich wollte mal mit was Positivem anfangen.
Dann mach das mal. Was sind positive Kipppunkte?
Also, okay, du hast es ja schon ganz gut beschrieben. Kipppunkt heißt im Grunde, eine Entwicklung kommt an einen Punkt, an dem man sie nicht mehr umkehren kann. Sowas kann aber auch in der Gesellschaft passieren. Und es passiert gerade zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien.
Du meinst, die wurden erst gefördert, dadurch wurden sie dann billiger, dadurch wurden sie gefragter und weiter ausgebaut, wodurch sie billiger wurden und gefragter und weiter ausgebaut.
Okay. Genau, ja. Das meinte ich. Du hast es verstanden?
Ja. Ja.
Und Fakt ist ja tatsächlich, die Erneuerbaren, die verschwinden nicht mehr. Also wird nicht mehr ohne gehen. Das heißt, die haben den Kipppunkt überschritten.
Haben die Forschenden denn auch eigentlich untersucht, wie man solche positiven Kipppunkte vielleicht verstärken kann?
Ja, also sie schreiben da zum Beispiel von Early Opportunity Indicators.
Klingt gut.
Ja, also heißt? Wörtlich heißt es frühe Anzeichen für Möglichkeiten. Die müsste man halt erkennen und gezielt nutzen, zum Beispiel in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Sie schreiben auch, dass man da wirklich noch viel mehr zu forschen sollte, weil das so sinnvoll ist. Mhm. So nach dem Motto, kleiner Aufwand, großer Ertrag. Wenn ich nur an den richtigen Stellschrauben drehe, dann entsteht ein positiver Effekt und der verstärkt einen anderen Effekt, der ist auch positiv und so geht's immer weiter, wie bei den Erneuerbaren halt.
Okay, du hast aber gesagt, dass es in diesem Global Tipping Point Report auch um negative Kipppunkte geht. Ja. Also es gibt auch negative Effekte, die dann wiederum andere negative Effekte auslösen, womit wir dann wieder bei Natur und beim Klima wären.
Ja, genau. Und da sind halt tatsächlich manche Veränderungen vermutlich nicht mehr aufzuhalten.
Was jetzt ziemlich dramatisch klingt.
Ja, also die Forschenden sehen das auch so. Es geht ja halt, wenn solche Klimakipppunkte untersucht werden, dann geht es ja immer um Ökosysteme oder Meeresströmungen zum Beispiel, die besonders wichtig sind für die ganze Welt oder wo es besonders katastrophale Folgen für die ganze Welt hat, wenn sie kippen. Deswegen klingt das dramatisch.
Ja, ich denke da immer zuerst so an ein Beispiel, was ich am eingängigsten finde irgendwie. Das sind die Permafrostböden im hohen Norden.
Das kommt
also
auch vor.
Genau, ja. Es wird wärmer auf der Erde, vor allem im hohen Norden. Dadurch tauen diese eigentlich fast dauerhaft gefrorenen Böden auf. Dadurch wird Methan frei, ein Gas, was in diesen Böden eigentlich die ganze Zeit gespeichert war. Und Methan, hat man vielleicht schon mal gehört, ist ein Gas, das die Erde dann nochmal wärmer macht.
Genau. Also man muss dazu sagen, es gibt bei all diesen Kipppunkten noch viele Unsicherheiten. Das sagen die Forschenden auch selber. Es ist ja im Grunde auch klar. Also wir reden hier über Dinge, bei denen zum einen ganz viele Einflüsse eine Rolle spielen und die zum anderen sich womöglich ja erst in hunderten Jahren richtig auswirken. Wo es aber eben jetzt entscheidend ist zu handeln, weil sich das sonst nicht mehr stoppen lässt. Und es gibt Erdsysteme, da sagen die Forschenden in ihrem Bericht, die kippen jetzt schon. Also bei den 1,2 Grad Erderwärmung, die wir jetzt schon haben.
Welche sind denn das?
Also das gilt laut der Studie sehr wahrscheinlich für die Korallenriffe in den Tropen.
Weil die Meere in den Tropen inzwischen oft zu warm sind für die Korallen. Mhm. Da hört man ja auch regelmäßig was von Korallenbleichen. Und das heißt, wenn das Wasser zu warm ist, sterben die Korallen ab. Und wenn das einfach ständig passiert, dass es zu warm ist, dann können die sich irgendwann einfach nicht mehr erholen.
Ganz genau. Und vermutlich gilt es auch für die Eisschilde in Grönland und in der Westantarktis. Das hieße in dem Fall, die schmelzen und wir können das nicht mehr aufhalten. Und ob das passiert, das entscheidet sich eben in den nächsten Jahren. Das gilt auch für bestimmte Strömungssysteme in den Ozeanen oder in der Atmosphäre. Und wenn die sich verändern, also wenn sich zum Beispiel der Golfstrom deutlich abschwächt, dann verändert sich in Europa das Klima. Das könnte wiederum zu Missernten führen, zu Hunger, vielleicht zu Aufständen, zu Konflikten. Und womöglich lässt sich dann erst rückwirkend sagen, guck mal, da war der entscheidende Moment.
Das war der Moment, da hätten wir den Golfstrom noch erhalten können oder den tropischen Regenwald oder so.
Und die Forschenden sagen, dieser Moment ist genau jetzt in Dubai.
Und wir gucken mal nächste Woche, was in dieser Hinsicht die Abschlusserklärung bringt.
Ja, und das fassen wir dann für euch auch in der nächsten Folge von Update Erde zusammen.
Wenn ihr jetzt in der Zwischenzeit mehr darüber erfahren wollt, was bei dieser Weltklimakonferenz in Dubai hinter den Kulissen passiert oder welche neuen Ideen für Klimaschutz da diskutiert werden und was die taugen, dann hört doch einfach rein in Der Tag.
Das ist ein Podcast vom Deutschlandfunk und der kümmert sich gerade täglich um das, was in Dubai passiert.
Was geht?
Ja, was geht? An dieser Stelle stellen wir immer gute Ideen und Lösungen vor.
Und diesmal haben wir uns inspirieren lassen von einem aktuellen Kinofilm.
Du, ich und alle 8 Milliarden Menschen auf der Welt tun es. Jeden Tag. Wir alle müssen auf die Toilette.
Die Stimme kenne ich doch, oder?
Das ist Christoph Maria Herbst.
Genau, ja.
Also der erzählt diese Doku, Holy Shit heißt
Heilige
die.
Scheiße.
Ja, danke, dass du da gar keine Fragezeichen aufkommen
Nein.
lässt. Und dieser Kinofilm, der hat eine Kernaussage, die lautet, Wir sollten dringend anfangen, menschliche Ausscheidungen als Rohstoff zu nutzen. Da sind nämlich jede Menge wichtige Nährstoffe drin und daraus lässt sich deswegen super Dünger machen.
Das klingt jetzt aber erstmal nicht so lecker.
Wobei man natürlich sagen muss, dass das Menschen auch jahrtausende lang schon gemacht haben und wir möglicherweise da auch wieder hinkommen werden. Also es gibt einen Haufen Forschung dazu, warum das super sinnvoll ist und wie man das am geschicktesten anstellen könnte.
Dann erklär mal alle. Mach, hau rein.
Also es geht darum, den Kreislauf von Nährstoffen wieder zu schließen. Und zwar zwischen Acker, Teller und Klo. Dieser Kreislauf, den gab's mal, aber der ist seit mehr als 100 Jahren in weiten Teilen der Welt durchbrochen.
Weil wir Urin und Scheiße einfach wegspülen.
Ja, und zwar sogar dann noch mit Trinkwasser bei uns in Deutschland. Und so gehen halt wertvolle Nährelemente wie Stickstoff, Phosphor und Kalium verloren. Ein Teil davon landet in Flüssen, in Seen und in Meeren und überdüngt die. Das heißt, da richten die Schaden an, aber auf dem Acker, da fehlen diese Nährstoffe dann.
Und die müssen wir dann woanders herholen. Mit Dünger, klar. Ja. Also mit künstlichem Dünger vermutlich. Und wo kommen denn da eigentlich die Nährstoffe dann her?
Also bei Phosphor und Kalium ist es so, dass wir die bergbaumäßig abbauen. Und bei Stickstoff ist es so, dass wir den seit rund 100 Jahren total aufwendig und teuer aus der Luft holen mit einem technischen Verfahren. Und dafür gehen 2% des weltweiten Energiebedarfs drauf.
Nein.
Doch.
Krass. Ja. Das wusste ich nicht. Also wenn wir menschliches Pipi und unsere Kacke nutzen, dann würden wir auch Energie sparen und das Klima schonen.
Ja, würden wir.
Aber sag mal, in Urin und Kot, da können ja schon auch Krankheitserreger drin sein und Medikamentenreste und Schadstoffe, Schwermetalle, was weiß ich.
Ja, das stimmt. Aber man kann Urin und Kot mit Wärme behandeln, sodass zumindest schon mal Keime kein Thema mehr sind. Und Aktivkohlefilter können zum Beispiel Schadstoffe aus gesammelten Urin entfernen. Also da gibt es Mittel und Wege und die werden gerade auch schon in der Praxis erforscht.
Also mit echter Scheiße.
Ganz praktisch, genau. Und so klingt das im Film Holy Shit.
Komplett geruchsfrei.
Das ist Florian Augustin, der steht da vor einem großen Haufen dunkelbrauner Erde und die nimmt er in die Hand und schnuppert da dran.
Es ist schon beachtlich, dass das vor nur wenigen Wochen menschliche Scheiße war und jetzt eigentlich ein bedenkenloser Recyclingdünger ist.
Also aus Scheiße und Urin einen sicheren Recyclingdünger zu machen, das ist die Geschäftsidee einer Firma in Brandenburg, die heißt Finizio und Florian Augustin ist der Geschäftsführer. Und inzwischen haben die auch Unterstützung, unter anderem von ihrem Landkreis und auch von Forschenden. Die arbeiten alle zusammen in einem Projekt unter dem passenden Namen Zirkulierbar. Ne, hier, Kreislauf schließen.
Ja.
Und das Geld dafür kommt unter anderem auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Aber jetzt mal ohne Ekel und Nase zu halten, brauchen wir offenbar auch gar nicht. Aber ist es mehr als eine nette Idee für eine Nische, das Ganze?
Ja, also da kann echt schon was gehen. Also vor allem in Entwicklungsländern zum Beispiel, wo es ja in vielen Städten eh noch gar keine Wasserspülungen gibt.
Stimmt.
Also im Film Holy Shit geht es da zum Beispiel um ein Projekt in Uganda, das Recyclingdünger aus menschlichen Ausscheidungen herstellt. Aber auch für uns in Deutschland sehen die Forscher da aus diesem Projekt in Brandenburg echt ein großes Potenzial, dass wir damit Kunstdünger sparen können.
Und auch vielleicht Wasser sparen, oder?
Auf jeden Fall, genau.
Ja, und in anderen Ländern sind die Menschen ja offenbar auch schon weiter beim Schließen dieses Kreislaufs zwischen Acker, Teller und Klo.
Ja. Ja.
Und falls ihr da noch ein bisschen tiefer eintauchen wollt, dieser Film, Holy Shit, der läuft bundesweit in den Kinos.
Wir kommen jetzt hier mal langsam zum Schluss. Matthias, was ist dir eigentlich bei der Recherche für diese Folge besonders hängen geblieben?
Ich fand tatsächlich spannend dieser Aspekt positive Kipppunkte, weil ich da auf die Art noch gar nicht drüber nachgedacht hatte. Also dass sich auch solche Entwicklungen so verselbstständigen können, dass man nicht mehr hinter zurück kann. Und dass man die womöglich befeuern kann. Ja, also dass man da darauf achten muss, wo ist der richtige Punkt, wo ich einsteige und sage, jetzt geht's aufwärts, jetzt helfe ich damit.
Ich muss zugeben, das war in der Tat auch das, was ich am spannendsten fand.
So, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, ihr erreicht uns unter updateerde@deutschlandfunknova.de.
Und falls ihr was mit unserem Podcast anfangen könnt, dann empfehlt uns gerne weiter an Leute, die vielleicht auch was mit unserem Podcast anfangen können.
Genau. Und viele wissen das schon, am Ende jeder Folge Update Erde, da schweigen wir und lassen die Natur zu Wort kommen.
Deine Minute Natur.
Schon mal gehört?
Das klingt irgendwie nach so einem alten Fernsehkrimi. Edgar Wallace.
Ja, das ist ein Waldkauz-Pärchen, was man da hört. Und die können jetzt im Winter sehr rege rufen. Also auch nicht nur in Wäldern, sondern auch in Städten, zum Beispiel in Parks. Und bei mir in der Straße, da ist so ein ganz großer Garten mit alten Bäumen. Und da klingt das in manchen Nächten echt original genauso.
Okay, dann ist jetzt die Zeit für komische Käuze. Ich sag mal tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.